Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. In der heutigen Folge wird es um den dermatologischen Untersuchungsgang für Hunde und Katzen gehen. Das heißt, wir schauen uns an, was ein Veterinärdermatologe, also ein Tierarzt, der auf Hauterkrankungen spezialisiert ist, in seinem Alltag so macht. Und dafür sitze ich heute auch nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern ich bin zu Besuch bei meinem Freund und Kollegen Oliver Lies. Olli ist auch Tierarzt und hat sich auf Hauterkrankungen für Hunde und Katzen spezialisiert. Und wir haben uns vor einigen Jahren auf einer internationalen Dermatologie-Fortbildung in Wien kennengelernt und ja, mögen es total gerne, uns über Hautpatienten auszutauschen und ja, begegnen uns auch im Berufsalltag häufiger als Überweisungspartner sozusagen. Genau, Olli, erzähl du vielleicht doch nochmal, wo arbeitest du im Moment und wie bist du das geworden, was du bist, also Spezialist für Hauterkrankungen?
Ja, danke Rebecca für die liebe Einführung. Ich arbeite seit knapp 5 Jahren jetzt in der dermatologischen Spezialistenklinik und habe vorher in einer Tierklinik mein Internship gemacht und dort meine Leidenschaft für die Dermatologie entdeckt. Dann auch meine Zusatzbezeichnung unter der Leitung einer Mentorin für Dermatologie beim Kleintier erworben. Das bedeutet, man muss ja schon eine Menge Fortbildungsstunden sammeln und einen Fallkatalog, Fallberichte und eine Veröffentlichung schreiben. Wenn man das Thema aber mag, dann ist das gar kein Problem. Und ja, muss sagen, ich habe es tagtäglich mit dermatologischen Fällen zu tun und mache es immer noch sehr, sehr gerne. Auch wenn es nicht immer ganz so leicht ist, manchmal auch frustrierende Fälle dabei sind.
Was ich heute erklären möchte, ist, was passiert in so einer Hautsprechstunde? Also was wird gemacht? Worauf achtest du? Und so weiter. Und wir nehmen mal als Beispiel, dass ein Hunde- oder Katzenmensch mit seinem Tier in die Sprechstunde kommt, weil schon relativ lange Juckreiz besteht. Was ist das Erste, was sozusagen passiert bei dir in der Sprechstunde?
Genau, also vielleicht da immer ganz wichtig, zuerst zu sagen, wenn so ein Patient bei uns in der Praxis anruft, dann wird der für eine ganze Stunde bei uns ausgeblockt. Das bedeutet schon, man sieht, wie wichtig das ist, sich Zeit für so einen Patienten zu nehmen, gerade wenn der Juckreiz schon längere besteht. Und wenn die Kunden kommen, dann bitte ich sie rein und bitte sie erstmal Platz zu nehmen, weil der wichtigste Punkt, den man bei so einer Erstvorstellung hat, ist tatsächlich die Anamnese, das heißt das Vorgespräch. Und die Fragen und Informationen, die ich bei so einem Vorgespräch bekomme, sind tatsächlich manchmal schon für mich fast ausreichend, die Diagnose zu stellen. Also da sieht man, wie wichtig diese Informationen sind, dementsprechend vielleicht hier als Ansage, wenn man so einen Termin wahrnimmt, wirklich auch nochmal alles an Unterlagen, alles an Präparaten, alles an Sachen, die man doch irgendwie schon mal ausprobiert gemacht hat, mitbringen. Das bringt mir oder hilft mir zumindest die Ursache dieses Juckreizes schon mal etwas eingrenzen zu können und manchmal sogar auch schon die Diagnose stellen zu können.
Das heißt dann, die Hunde- oder Katzenmenschen kriegen bei euch vorab auf den Fragebogen, also so ähnlich wie bei mir in der Ernährungsberatung, oder machst du das direkt im Gespräch? Wie läuft das ab?
Tatsächlich hatten wir eine Zeit lang diesen Fragebogen mal, aber ich habe auch die Erfahrung, dass die Gespräche, die man dann vor Ort führt, manchmal informativer sind und man dann doch noch mehr Informationen bekommt, wenn man im Gespräch diese Anamnese macht. Also diese Stunde Zeit ist ja eine gute Zeit und die nutze ich aber auch wirklich für dieses intensive Vorgespräch.
Und kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen? Was sind denn so für Fragen und ja, was sind die Infos sozusagen, die du dann für dich schon daraus ziehst? Einfach mal so 2, 3 Sachen.
Also natürlich, klar, so Selbstverständlichkeiten wie Alter, Rasse und zeitliches Auftreten von Juckreiz, das ist sicherlich das, was mir schon mal so eine erste Einschätzung gibt. Es ist eher in die Richtung Allergien oder dann doch tatsächlich eher andere hormonelle Ursachen etc. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich die Vorbehandlungen, die schon erfolgt sind, auch teilweise schon medikamentös, mit welchen Präparaten vorbehandelt wurde und das jeweilige Ansprechen darauf. Das gibt mir tatsächlich viele Informationen.
Genau, ganz wichtig, wie Olli schon gesagt hat, bringt sonst ruhig auch Packungen mit von irgendwelchen Medikamenten, die ihr gegeben habt, dass er nochmal genau mit draufschauen kann. Einfach weil das ganz, ganz wichtig ist, was da schon alles wie ausprobiert wurde und wie funktioniert hat. Und genau, wenn es dann zum Tier kommt, dann schaust du dir das Ganze erstmal an. Und das ist auch irgendwie so ein Thema bei uns Tierärzten. Oft denken so die Menschen von außerhalb sozusagen, ja, der hat ja nur eben drauf geguckt, aber so ein erfahrenes Tierarztauge, das scannt ja sozusagen ganz bestimmte Dinge ab. Das heißt, wie gehst du da vor? Was schaust du dir an? Wo achtest du drauf?
Genau. Also das würde ich wirklich sagen, wenn ich die Diagnose mit der Anamnese natürlich noch nicht gestellt habe, würde ich fast sagen, spätestens nach der klinischen Untersuchung bin ich mir zu fast 80%, wenn nicht sogar 90% sicher, was der Hund für ein Problem hat. Na, die Probenentnahmen und all das, was dann noch folgt, ist sicherlich dient der Diagnose Bestätigung. Aber deswegen, neben der Anamnese ist die klinische Untersuchung super, super wichtig. Und es ist schon erstaunlich, und das hat man natürlich durch die Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt schon habe, und ich werde wahrscheinlich in 10 Jahren noch mehr wissen, es ist am Ende auch Erfahrung durch das Betrachten, Untersuchen des Patienten, weil das ist das Schöne in der Dermatologie, wenn spezielle Hautstellen betroffen sind, gibt uns das enorm viele Hinweise für unsere Differentialdiagnosen. Na, zum Beispiel unser klassischer Allergiker, wie man ja immer so schön sagt, hat auch die ganz typischen allergischen Stellen, die gerötet und entzündet sind und mit Juckreiz dementsprechend einhergehen. Das ist wie bei Menschen auch. Hat der Hund diese Stellen betroffen, dann wissen wir eigentlich schon von der klinischen Untersuchung her, ja, der Hund ist ein Allergiker.
Ne? Welche Stellen sind das dann zum Beispiel?
Genau, das ist das, was, wie gesagt, vielleicht auch für viele Kollegen, die nicht dermatologisch versiert sind, da kann ich nur immer wieder sagen, es gibt die sogenannten Favreau-Kriterien, ganz intelligenter Dermatologe, der mal festgestellt hat, dass wenn 6 Stellen beim Hund betroffen sind, klinisch, dann kann man sicher sagen, dass das auf jeden Fall ein Allergiker ist. Ne? Und das ist einerseits die beim Hund ganz typisch die Vorderpfoten und noch typischer die Stellen hinten an der Vorderpfote zwischen dem Handwurzelbein und der Wolfskralle. Wenn die stark betroffen sind, ist das fast 100% sicher, dass das ein allergisches Symptom ist. Aber auch die Ohren, die Gesichtspartie, die Vorderbrust, der Vorderhals, aber auch der Bauch und die Leisten, also die Innenseiten, Innenschenkel. Also im Grunde damit, wo viel Bewegung herrscht, wo man auch mit der Umgebung mehr in Kontakt kommt, das sind die typischen Hautstellen, die bei Allergikern prinzipiell betroffen werden.
Und bei Katzen, sind es dieselben Stellen?
Bei Katzen sind es dieselben Stellen, wobei man andererseits leider sagen muss, dass Katzen, wenn es um Hautpatienten geht, die eher mit Reaktionsmustern reagieren. Das bedeutet also, Katzen zeigen ein und dasselbe dermatologische Symptom aufgrund von unterschiedlichen Ursachen.
Genau, und da wollen wir nicht zu viel spoilern, dann gibt es nämlich eine extra Folge zu. Genau, also jetzt haben wir quasi, du hast die speziellen Hautstellen angeguckt. Worauf achtest du dann? Also sieht man immer was an der Haut?
Also wenn wir wieder über das Thema Juckreiz reden, ist natürlich schlussendlich erstmal die erste Frage, gibt es denn überhaupt Hautläsionen? Also es gibt ja auch ganz klar Patienten, die nur Juckreiz zeigen, was tendenziell ein Symptom von Allergikern sein kann, aber nicht immer sein muss, vielleicht ganz wichtig vorweg zu sagen. Gerade wenn Juckreiz das Hauptsymptom ist, gucke ich mir natürlich dann auch die Haut explizit an den typischen Stellen an, die ich gerade schon genannt hatte. Was sind das, was ich dort sehe? Tendenziell Rötung. Also das erste Symptom ist eigentlich immer eine gerötete, trockene, schuppige Haut, die dann halt primär auch Juckreiz verursacht. Aber es gibt auch andere Effloreszenzen, das ist also der Fachbegriff für Veränderungen der Haut, die mir dann Hinweise geben, ne? Sei es ist krustig, es ist schuppig, es ist, wie gesagt, stark entzündet. All das kann mir so ein bisschen Hinweise liefern, ob es in die eine oder eher andere Richtung geht.
Also ich habe ganz oft, dass die Hunde- oder Katzenmenschen fragen, hey, was ist denn da? Die Haut ist so dunkel geworden. Ist das für dich auch eine wichtige Info?
Genau, das gehört auch zu den Hautveränderungen. Das ist eine Hyperpigmentation, also eine Verdunklung oder eine Melanineinlagerung der Haut. Oder die Haut wird mit Pigmentzellen eingelagert. Das ist häufig ein Zeichen von chronisch entzündlicher Haut. Also wenn der Hund schon sehr lange leckt oder sehr lange kratzt oder die Haut schon sehr längere Zeit entzündet ist oder auch schon teilweise abgeheilt ist, kommt es immer zur Einlagerung dieser Melaninzellen. Das ist, wie gesagt, nichts Tumoröses, Bösartiges. Das ist eine ganz physiologische Reaktion der Haut. Gibt mir aber auch Hinweise. Ja,
das ist ein Problem schon länger gestellt. Genau. Du hattest gerade ja schon so ein bisschen angerissen, dass die Allergiker haben ja nicht immer quasi Hautveränderungen. Das lernt man ja ganz typisch dann in der Uni. Quasi Juckreiz, Sinne, Materie. Das bedeutet also fachchinesisch sozusagen, dass Juckreiz besteht ohne Hautveränderung. Aber natürlich, wenn die Hunde oder Katzenmenschen zu einem Spezialisten gehen, meistens ist es dann schon so lange, dass man eben als Folge für das Kratzen und Bearbeiten eben die besagten Symptome sieht.
Genau.
So, jetzt hast du quasi mit den Menschen gesprochen, die Tiere angeschaut. Was ist dann der nächste Schritt?
Genau, der nächste Schritt, wenn wir bei dem Thema Juckreiz bleiben und ich mir ziemlich sicher bin, dass es sich, wie gesagt, weiterhin um einen Allergiker handelt, muss man trotzdem, weil eine Allergie ist und bleibt eine Ausschlussdiagnose, die wichtigsten Differentialdiagnosen ausschließen. Und bei einem jungen Hund sind die beiden wichtigsten Differentialdiagnosen neben Allergien dann doch die Parasiten und die Infektionen mit Bakterien und Hefepilzen. Und jetzt kommen unsere Probenentnahmen hier definitiv zum Tage, dass man diese Differentialdiagnosen ausschließt.
Genau, fangen wir mal mit den Parasiten an.
Mhm.
Was machst du da?
Genau, also es gibt Parasiten, die eher auf der Oberfläche der Haut sich befinden und eher welche, die etwas tiefer liegen. Tendenziell gibt es zwei Präparatmöglichkeiten. Das ist einerseits die Hautgeschabsel, oberflächliche und tiefe Hautgeschabsel mit einer Skalpellklinge, die man von der Haut abträgt und sich unter dem Mikroskop unter Ölemulsion anschaut. Die zweite Möglichkeit sind Trichogramme. Das bedeutet, man nimmt Haarzupfproben und guckt sich die Haare dran an und schaut und hofft vielleicht sogar irgendwelche Nissen oder anderen Nachkommenschaften dieser Parasiten zu sehen. Beides recht gute Möglichkeiten, um Parasiten auszuschließen. Hier sind natürlich auch nochmal die Fragestellung, wurde der Hund adäquat auch vorbehandelt mit geeigneten antiparasitären Mitteln, ja oder nein?
Wenn du jetzt siehst, okay, das Tier hatte schon ein Medikament vorher, was gegen Milben wirkt, dann macht das natürlich nochmal unwahrscheinlicher.
Ich nehme es trotzdem, aber natürlich ist es unwahrscheinlicher,
genau. Ja.
Genau, als nächstes sind dann doch die Infektionen auszuschließen. Da ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, dass ein Allergiker allergisch sein kann und trotzdem Sekundärinfektion entwickelt. Also es ist dummerweise manchmal sowohl die, also es kann eine sekundäre Problematik sein, neben einer Allergie, die sich noch draufsetzt, oder einfach nur die primäre Ursache einer Infektion. Aber natürlich ist es so, eine bakterielle Hautinfektion oder auch eine Infektion mit Hautpilzen macht auch Juckreiz. Und schlussendlich nehme ich dafür dann eher die Hautabklatschproben, also bei nässenden, etwas entzündlichen Läsionen einfach mit einem Wegtilger draufgedrückt und angefärbt mit einer Diff-Quick-Färbung, einer Schnellfärbung und unter dem Mikroskop angeguckt. Und bei Pilzen sind es tendenziell auch die Abklatschproben oder auch bei Ohren. Bei Ohren natürlich die mit einem Tupfer in die Tiefe des Gehörkanals und dann Probenmaterial daraus gewinnen. Und ja, dann kann man sich unter dem Mikroskop anschauen, wie die infektiöse, also wie das infektiöse Geschehen auf der Haut aussieht und ob das zu behandeln ist, ja oder nein.
Genau, und das finde ich immer ganz wichtig. Das ist gerne was, was in so einem stressigen Praxisalltag manchmal übersprungen wird. Dann ist da keine Zeit für. Und das ist eben ganz, ganz wichtig zu schauen, weil nur mit dem bloßen Auge kann man eben nicht sagen, hey, sind da Erreger oder nicht. Und eben, die müssen behandelt werden. Und was Olli eben meinte mit Primär- oder Sekundärinfektion, da ist quasi mit gemeint, bei primären Infektionen, da ist die Infektion an sich das Hauptproblem. Und sekundäre Infektionen sind dann die Folge einer Grunderkrankung. Zum Beispiel, weil die Allergie da ist, ist das Immunsystem auf der Haut nicht so groß, nicht so gut. Und dann setzen sich da die Erreger auf. Das können aber natürlich auch andere Grunderkrankungen sein, hormonelle Probleme oder solche Sachen. Und wenn jetzt Juckreiz besteht und du hast bis jetzt sozusagen die Tendenz, dass es Richtung Allergie geht, was ist dann der nächste Step?
Genau, ich habe tendenziell eine recht unauffällige zytologische Untersuchung und kann jetzt sagen, okay, wir haben, und das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich denke, es geht in die Allergie, muss ja von vornherein alles auch passen. Na, manchmal gehe ich nochmal kurz zurück, überlege nochmal schnell, okay, anamnestisch, passt das Alter des Hundes, meistens unter 3 Jahre alt, dann auch typische Haltungsform eher hauptsächlich zu Hause, also indoor gehaltene Hunde, dann auch sind die Stellen betroffen, die hauptsächlich betroffen sind, Vorderpfoten, Kopf, Hals, Ohren, also vor allem der nicht der Ohrrand, sondern die Ohrmuschel, Vorderbrust, Unterbauch, Leistenregion, Achselgegend. Und wenn das alles ist und es ist keine Infektion und auch keine Parasiten, dann sage ich den Haltern, okay, wir haben es tatsächlich bei einem jungen Hund in dem Falle mit einem Allergiker als primäres Problem zu tun. Also es ist eine klinische Diagnose. Das macht uns keine weitere Untersuchung, wird uns jetzt die Diagnose geben, sondern die Diagnose steht damit jetzt, wir haben es mit dem Allergiker zu tun. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wogegen? Und es ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir zuallererst eine Futtermittelallergie ausschließen, bevor wir einen Allergietest oder irgendwas anderes machen. Das ist wirklich vorgesehen in den Guidelines und so wichtig, dass ich ehrlich gesagt an der Stelle auch gerne ja, das Kärtchen meinen Kunden in die Hand drücke und sage, melden Sie sich mal bei der Rebecca, die ist eine ganz versierte Tierärztin, es hilft Ihnen dann auch nochmal, die Futtermittelallergie sicher auszuschließen als primäre Grundursache.
Genau, dann landen die Kunden quasi bei mir in der Fütterungsberatung und dann ist es in der Regel so, dass man dem Ganzen 2 Durchläufe gibt mit einer Ausschlussdiät, um zu schauen, hey, spielt das Futtermittel hier eine Rolle oder nicht? Und diese 2 Durchläufe als ein Minimum sind darin begründet, dass es manchmal wirklich auch schwierig ist, die passenden Komponenten zu finden, die vertragen werden. Und wenn wir jetzt quasi eine Futtermittelbeteiligung bestätigt haben oder von der Liste haben, dann geht es trotzdem weiter für das weitere Management quasi zurück zu Olli in die Spezialistenpraxis. In welchen Fällen würdest du dann jetzt noch einen Bluttest machen?
Tendenziell sind das die Fälle, wo man einen Bluttest macht, wo erstens alles, was wir jetzt schon besprochen haben, sicher ausgeschlossen wurde und 2 Eliminationsdiäten ohne klinischen Erfolg, dann wäre tatsächlich die Möglichkeit, einen Allergietest zu machen. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, entweder den Intrakutan-Test oder den Test für Blut. Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Allergietests nicht zur Diagnosestellung einer Allergie gedacht sind, sondern nur zur Identifikation der möglicherweise hauptsächlichen Umweltallergene. Und so gesehen bringt uns dieser Test leider auch nicht sehr viel mehr, außer dass wir wissen, dass es diese sind, weil man sich davor so gut wie nicht schützen kann. Aber wie in der Humanmedizin auch, versucht man beim Tier mit Hilfe einer Desensibilisierung das Immunsystem toleranter gegenüber diesen Umweltallergenen werden zu lassen. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum wir überhaupt Allergietests bei speziellen Patienten machen, aber immer ganz, ganz am Ende dieser diagnostischen Aufarbeitung.
Das heißt also, wenn wir jetzt quasi diesen ganzen Untersuchungsweg durchgegangen sind und die Ausschlussdiäten keine Besserung oder nur eine Teilbesserung gebracht haben, dann können wir eigentlich ziemlich sicher sagen, hey, mein Tier hat auch eine Allergie auf irgendwelche Komponenten in der Umgebung, ohne dass wir diesen Test da explizit für machen müssen, richtig?
Ganz genau. Und das Wichtigste vielleicht nochmal kurz zu sagen, ist für mich auch, dass sehr häufig Patienten vorberichtlich kommen, wo bisher nichts gemacht wurde, aber ein Allergietest wurde doch schon vom Hausarzt mitgemacht, der negativ ausgefallen ist. Und das ist eben, dass man dann glaubt, der Hund ist nicht allergisch, aber das ist leider
gar nicht so der Fall. Also es gibt dann auch negative Allergietests und trotzdem ist es der Allergiker.
Oder es wurde zum falschen Zeitpunkt abgenommen oder vor allem es wurde nicht dieser Aufarbeitungsweg, den wir jetzt, glaube ich, gerade einmal so versucht haben durchzugehen, gemacht. Es ist nämlich ganz wichtig, so systematisch dran zu gehen an so einen juckenden Patienten, damit man erstens nicht verpasst und zweitens dann auch genau weiß, warum und wann man diesen Allergietest macht.
Ja, cool. Danke erstmal für die ganzen Infos. Ich habe trotzdem noch so ein paar Fragen sozusagen auf meiner Liste. Und zwar das Erste, du sagtest gerade, als du nochmal so resümiert hast, hast du gesagt, naja, wenn wir einen 3 Jahre alten Hund haben und so weiter, dann können wir schon ausgehen davon, dass es eine Allergie ist. Das heißt aber ja jetzt nicht, dass es nur die jungen Tiere sind. Also manchmal ist es doch auch, dass es lange nicht gesehen wird oder so. Was genau, vielleicht kannst du dazu noch was erklären.
Ja, also tendenziell muss man ja sagen, wie beim Menschen auch, die Allergie ist nun mal das, wirklich die Hauptursache für Juckreiz beim jungen Hund, ne, muss man leider sagen. Und die sind im Kommen, die nehmen immer mehr zu. Während Parasiten und andere Sachen abnehmen, nehmen Allergien halt tendenziell zu durch die Lebensumstände, die Haltungsformen etc. Sodass man sagen muss, ja, es sind primär junge Hunde, die das zeigen, aber wie du schon selber sagst, entweder wird es doch sehr lange toleriert, also man ist immer wieder überraschend, wie lange man juckende Patienten dann einfach jucken lässt und sagt, das ist halt einfach deren Tick. Dabei sollte das möglichst, je früher man mit einem Allergiemanagement beginnt, desto besser die langfristigen ja, Stabilisierungschancen. Ich habe leider auch häufig Hunde, die dann schon mit so chronischen Juckreiz kommen. Die Haut sieht so furchtbar aus, dass man sie nicht mehr so gesehen wirklich wieder normal bekommt. Und das sollte überhaupt nicht passieren. Ne? Das wäre so das Worst Case, was ich sehr oft sage. Und bei Futtermittelallergien vielleicht als Besonderheit, da ist es leider so, das kann tatsächlich in jedem Alter auftreten. Also da ist man gar nicht so an diese Altersgrenze gebunden, sodass ich sagen würde, doch Allergiker sind tendenziell eher junge Patienten, aber es gibt sicherlich auch die Ausnahmen.
Und jetzt zum Abschluss noch, wie ist das dann bei den Katzen? Haben die auch so Altersgrenzen, wo es typisch ist?
Katzen sind wirklich, ja, genau was das angeht, total special, gerade was die Alterssachen angeht. Sicherlich sind es auch die Mehrheit eher junge Tiere, also werden die auch Favreau-Kriterien genommen. Aber am Ende sind es leider auch die sehr alten Katzen, die immer das gleiche Futter bekommen haben und doch plötzlich darauf allergisch reagieren können. Das ist möglich, leider Gottes, ja.
Und weil die Katzen so speziell sind, wird es auch noch eine extra Katzenfolge geben. Wenn du die hören magst, dann schau gerne mal in die nächsten Folgen. Dann hörst du Olli nochmal zum Thema Katzen als Hautpatienten. Am Ende gibt es immer noch eine kleine Hausaufgabe für die Zuhörenden auf der anderen Seite. Und heute überleg doch mal, wenn dein Tier Juckreiz zeigt, was hat dein Haustierarzt schon alles untersucht? Ist da vielleicht irgendwas, was offen ist? Wurden Parasiten ausgeschlossen? Vielleicht lässt das nochmal so Revue passieren, was alles angeschaut wurde. Und wenn du das Gefühl hast, vielleicht ist da irgendwie was lückenhaft oder so, schau doch mal, ob du bei dir in der Nähe einen Kollegen oder eine Kollegin findest, die sich spezialisiert auf Dermatologie hat, und lass da nochmal überprüfen, nicht, dass irgendwie was übersehen wurde.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und danke an dich fürs Zuhören.